Herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge vom Eskalations-Pod von Sophia. Wie schon angekündigt, wollen wir uns heute so ein bisschen damit auseinandersetzen, was der ESC denn eigentlich ist. Wie der so funktioniert, wie die verschiedenen Modi sind, warum es Semifinals gibt. All solche Sachen werden wir heute für euch ein bisschen durchsprechen. Aber wir werden euch natürlich auch mit der entsprechenden Musik versorgen. Wir haben ein paar Schätzchen rausgesucht. Und vielleicht ganz zu Anfang, Sophia, was ist der ESC?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil das ja schon ein wenig ein merkwürdiges Konstrukt ist. Das gibt es so auf der Welt, glaube ich, kein zweites Mal, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Wenn jemand was
Ja.
weiß, bitte sag Bescheid. Und zwar ist das ein internationaler Musikwettbewerb von Komponisten und Songwritern. Anders als nämlich angenommen, geht es nicht um die Sänger, sondern eigentlich tatsächlich um die Komponisten. Das ist ein Komponistenwettstreit. Und das Ganze gibt es jetzt schon 62 Jahre. Die erste Runde war nämlich 1956. Und initiiert wurde das, um das zerrissene Europa nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zusammenzubringen. Also eigentlich ein ganz schöner Grund, um so eine verrückte Show auf die Beine zu stellen. Und das wird jährlich von der EBU ausgerichtet. Und die EBU, das ist die European Broadcasting Union. Die beinhaltet aber nicht nur Europa, anders als man denken würde, weil ganz oft liest man ja auch European Song Contest, das ist natürlich falsch, sondern es geht um
Sehr
den
falsch.
Eurovision Song Contest. Und genau, in der EBU, also in dieser Union, da sind nämlich auch Staaten in Nordafrika, Vorderasien oder auch seit ein paar Jahren Australien mit drin, weswegen die auch antreten können. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr den ESC mal geschaut habt und gemerkt habt, huch, da ist ja Israel dabei. Die sind nämlich jedes Jahr dabei und die zählen ja eigentlich zu Vorderasien und nicht wirklich zu Europa. Genau, und die erste Ausgabe gab es, wie gesagt, 1956 und die hat stattgefunden im schweizerischen Lugano und damals gab es nur 7 Teilnehmer. Dieses Jahr sind wir jetzt schon bei 43, also da ist einiges passiert. Und weil das jetzt auch so viele sind, hat man das jetzt auch aufgeteilt in 2 Semifinals und das große Finale, damit man da ein bisschen Struktur reinbekommt. Weil alle 43 antreten zu lassen, das wäre für eine Sendung zu lang.
Dann würden wir, glaube ich, noch länger sitzen, als es eh schon dauert. Aber wie es genau mit den Semifinals vonstatten geht, dazu kommen wir gleich nochmal. 56 haben übrigens die Schweiz, Niederlande, Belgien, die BRD, Frankreich, Luxemburg und Italien teilgenommen. Und gewonnen hat Luz Assia mit dem Song Refrain. Und den hört ihr euch jetzt mal an, wenn ihr die Encore-App habt. Den schieben wir euch jetzt mal bei Spotify da rein. Von der Schweiz mit einer schweizerischen Siegerin in die Welt. Also der ESC hat sich seitdem ja ganz, ganz massiv vergrößert und entwickelt. Aber Sophia hat da ein paar Zahlen für uns.
Ganz genau. Das ist nämlich ganz schön krass, weil der ESC ist mittlerweile oder schon seit einigen Jahren die erfolgreichste und die größte Unterhaltungsshow der Welt. Das schauen sich nämlich jährlich mehr als 200 Millionen Zuschauer an. Also schon immens. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute das sind.
Inzwischen wird es doch, glaube ich, Teile von Asien übertragen, Neuseeland, Australien ja sowieso, Mexiko, Südamerika, also das wird übertragen quasi in fast die ganze Welt tatsächlich.
Ganz genau. Also da nur European zu sagen, ist nochmal mehr falsch mit den Hintergrundinfos.
Ja.
Genau, ganz schön krass erfolgreich. Und erfolgreich sind auch einige Länder. Das erfolgreichste Land ist nämlich Irland mit inzwischen 7 Siegen. Dazu muss man aber sagen, dass die alle schon eine Weile zurückliegen. Also die Iren, die waren mal richtig stark, so 70er, 80er. Und jetzt kommt da nicht mehr so ganz viel. Aktuell das stärkste Land in der Wahrnehmung, würde ich jetzt zumindest sagen, ist Schweden. Und die sind auch gleich auf Platz 2 mit insgesamt 6 Siegen. Der letzte liegt auch gar nicht lang zurück. Das war 2012, nee, 13.
13.
13. Mont-Saint-Malo hat da gewonnen, 2013. Gefolgt von einem Triple, nämlich der UK, Frankreich und Luxemburg, die alle 3 5 Siege haben. Luxemburg macht aber auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr mit, also deren Siege liegen auch schon weit zurück. Aber immerhin trotzdem beachtlich. Deutschland hat nur 2 Siege bisher, wie ihr vielleicht wisst, Nicole und Lena. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Jahre vor uns. Vielleicht kommt da noch mal was.
Übrigens hat Irland damals, ich habe gerade mal die Zahlen nachgeschlagen, und zwar 92 bis 94, also 3 Jahre hintereinander gewonnen. Ja, und da war es sogar so, dass sie gesagt haben, wir wollen das nicht nochmal gewinnen. Wir wissen gar nicht, wo wir das nochmal austragen sollen, wo wir die Leute unterbringen sollen, wo die Mittel finanziell ja auch herkommen sollen. Aber vielleicht können wir zu diesen ganzen finanziellen Sachen nochmal eine eigene Podcast-Folge machen.
Sehr spannend. Da will ich auch kurz mal einschmeißen, das ist mir jetzt gerade nochmal gekommen, weil ganz viele Leute sich ja gerade in Deutschland, nachdem wir ein paar Mal hintereinander verloren haben, auf übelste Weise, haben sich beschwert und haben gesagt, warum gehen meine Gebühren, ja, Rundfunkgebühren für so eine Song, für so eine Sendung raus, bei der wir sowieso nur ablosen, ja, und haben sich aufgeregt. Und dann gab es mal die Info, dass das Teilnehmen am ESC weniger teuer ist als eine normale Wetten-Dass-Sendung, das war früher. Also da muss man auch mal die Relation betrachten. Es ist teuer, keine Frage, aber im Fernsehen wird für sehr viele Dinge sehr viel Geld ausgegeben und da gibt es andere Shows, die wesentlich teurer sind. Insofern, in Relation ist das dann alles gar nicht mehr so schlimm. Kann man sich leisten.
Oh, wo wir gerade bei Wetten-Dass sind und erfolgreichen Künstlern. Es gibt einige erfolgreiche Künstler, die beim ESC ihre Karriere gestartet haben oder zumindest auch dort aufgetreten sind, mehr oder minder erfolgreich, von dem man das vielleicht gar nicht so ahnt.
Ganz genau. Und zwar bekanntestes, berühmtestes Beispiel, jetzt gerade auch wieder in den Schlagzeilen gewesen, aber sind nämlich durch den ESC bekannt geworden, wer es glaubt oder nicht. Die haben damals mit Waterloo teilgenommen und natürlich gewonnen und haben eine Weltkarriere hinten angestellt an diese Teilnahme. Also wirklich beachtenswert. Weitere Künstler, von denen man das vielleicht nicht denken würde, insbesondere von dieser Person, nämlich Céline Dion, hat teilgenommen am ESC für die Schweiz 1988, hat auch gewonnen mit ihrem Titel. Das ist vielleicht auch eine Hintergrundinfo noch. Man muss nicht einen Landsmann schicken. Also die Céline Dion ist ja Kanadierin, wurde aber damals von der Schweiz geschickt. Wir haben sie halt irgendwie eingekauft oder so, also ganz schlau gemacht. Und die hat das Ding damals gewonnen und ist natürlich auch, wie wir alle wissen, eine sehr gestandene Künstlerin mittlerweile. Also Wahnsinnserfolg. Und weitere Künstler, Udo Jürgens hat schon teilgenommen am ESC. Dann der Hit, den ihr bestimmt gleich alle im Ohr habt, wenn ich den Titel sage, Volare von Domenico Modugno. So ein Schlager, der, glaube ich, bei jedem Oktoberfest hoch und runter gespielt wird. Oder auch Congratulations von Cliff Richards, das kennt bestimmt auch jeder, wenn man es mal hört. Und natürlich beachtenswert aus deutscher Sicht, Genghis Khan, dieser tolle Hit, ist auch ein ESC-Song. Glaubt man alles gar nicht.
Da gibt es auf jeden Fall einige Schätzchen zu entdecken in den vergangenen Jahrzehnten des ESCs. Aber wir wollen euch jetzt mal einen Klassiker präsentieren, und zwar von Céline Dion, den Siegertitel von 88, also wieder eine Schweizerin. Also wir sind jetzt gerade mit zwei schweizerischen Songs unterwegs. Übrigens muss auch der Komponist nicht aus dem Ursprungsland kommen. Also der kann man quasi auch einkaufen oder sich verbünden oder wie auch immer. Das führt zu so kruden Kombinationen wie Ralf Siegel für San Marino mehrere Jahre. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Hier jetzt erstmal Céline Dion mit einem Titel, den ich nicht korrekt aussprechen kann, aber es ist ungefähr Ne pate pan sans mio oder so.
Ne pate pas sans moi. Französisch. Es ist Französisch. Wir hören rein.
Ja. Nach diesen Schätzchen, jetzt mal ein paar aktuellere Sachen, weil ESC gibt es ja auch in den letzten Jahren und auch da waren einige Songs dabei, die man danach im Radio gehört hat, von denen man vielleicht auch gar nicht weiß, dass sie eigentlich vom ESC kommen. Was denn zum Beispiel, Sophia?
Zum Beispiel gab es da den Sieger von 2009, das war Alexander Rybak mit Fairy Tale. Ist vielleicht einigen ein Begriff. Das ist ganz gut im Radio hoch und runter gespielt worden. Was aber der größere Hit war, meiner Meinung nach, ist die Siegerin von 2012. Das war nämlich für Schweden Loreen mit dem Titel Euphoria. Und ich glaube, das dürfte so ziemlich jedem was sagen. Meine ich, der größte kommerzielle Erfolg, den es bis dato gegeben hat.
Würde ich auch sagen.
Ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, aber ich glaube, das dürfte hinkommen. Mhm. Dann, was auch ein Riesenhit war, aber tatsächlich nicht gewonnen hat, sind die Common Linnets mit Calm After the Storm. Das war 2014, da sind die für die Niederlande angetreten. Das hat danach auch Riesenwelle gemacht, lief überall im Radio, hat man im Fernsehen gesehen. Also das dürftet ihr auch alle kennen, wenn ihr mal reinhört. Und letzteres aus 2016, der Schwede Franz mit dem Titel Sorry. Das höre ich tatsächlich auch immer mal wieder. Irgendwo in Geschäften auch, irgendwie so im Hintergrund als Musik. Also da gab es schon einige Titel, die den Sprung ins Radio danach geschafft haben. Es sind nicht so viele, wie man erwarten würde, aber woran das liegt, das können wir dann auch irgendwann noch mal erklären. Genau, aber ja, vielleicht waren da jetzt Titel dabei, die ihr kennt, wo ihr nicht wusstet, dass das vom ESC ist. An dieser Stelle sei es euch gesagt.
Aber bevor ein Song quasi teilnimmt am ESC, gibt es auch nochmal ein Prozedere. Also ihr habt das vielleicht mitbekommen, in Deutschland gibt es da immer so einen Vorentscheid, aber so ein Vorentscheid ist nicht die einzige Art und Weise der Auswahl, sage ich mal, sondern es gibt auch andere, beziehungsweise wie funktioniert das eigentlich, wenn es so einen nationalen Vorentscheid gibt?
Genau, also es gibt verschiedene Arten, und zwar einmal den nationalen Vorentscheid, und das wird meistens anhand einer Fernsehsendung inszeniert sozusagen, bei der die Zuschauer dann für ihren Lieblingsbeitrag abstimmen können. Wie das aussieht, ist in jedem Land unterschiedlich. In Deutschland kennt man dieses Konzept unter dem Namen Unser Song für und dann das Land, in dem es stattfindet, also dieses Jahr Unser Song für Lissabon. Das wurde ursprünglich mal von Stefan Raab erfunden, zumindest dieser Name kommt von ihm. Damals war es eine Castingshow, also das ist eine Methode, wie man das machen kann, mit komplett unbekannten Künstlern an den Start zu gehen und dann durch diese Castingshow praktisch einen Vertreter zu finden. Oder man lässt gestandene Künstler, die schon einen Rang und Namen haben, antreten in einem Format, wie auch immer das aussehen möchte, sodass jeder seinen Song präsentiert und später die Fernsehzuschauer per Televoting abstimmen können, wer denn am Ende das Land vertreten soll. Das ist die eine Möglichkeit.
Übrigens gibt es in anderen Ländern Vorentscheide, die viel, viel größer und populärer sind als in Deutschland. Also bei uns, ich weiß nicht genau, wie die Quoten da liegen, aber ich habe das Gefühl, ganz so viele Leute schauen es nicht. Aber zum Beispiel in Schweden gibt es einen sehr, sehr großen Vorentscheid, der nennt sich Melodiefestivalen. Die reisen über so, ich glaube, 1,5 Monate hinweg oder so. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Durch ganz Schweden in verschiedene Städte haben da so kleine Shows. Und das ist ein Riesending. Und auch in Island und so weiter gibt es viel, viel mehr Zuspruch für diese Vorentscheide. Und wir Deutschen können uns da eigentlich mal ein Scheibchen abschneiden.
Hängt aber auch mit dem Konzept zusammen, glaube ich. Also ich glaube, bei Lena damals haben das schon sehr viele verfolgt. Weil das einfach,
es ist auf jeden Fall auch ein strittiges Thema.
Ist ein strittiges Thema. Auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, glaube ich. Für eine eigene Folge.
Wenn wir so weitermachen, sind wir am Ende dieser Folge, haben wir schon 4 oder 5 neue Folgen angespannt.
Naja, so ist das. Endlos, aber endlos. Gut. Tja,
was
aber
gibt es denn, wenn man es nicht... Genau.
So, wenn man nämlich keinen nationalen Vorentscheid hat, wie man das so kennt mit Televoting, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Länder einfach intern, beziehungsweise die zuständige Rundfunkanstalt, die das im jeweiligen Land ausrichtet, einfach intern bestimmt, wer der Vertreter wird. Die sagen dann einfach, die schauen sich um, was es so gibt, sprechen sich vielleicht mit den Plattenlabels im Land ab und klopfen so ein bisschen den Markt ab und entscheiden dann einfach, ja, wir gehen mit diesem oder jedem Künstler und der soll uns dann mal vertreten. Das war übrigens auch bei Conchita Wurst so, die ja 2012 für Österreich gewonnen hat. Die wurde auch nicht von den Zuschauern gewählt, also nicht von den Österreichern, sondern vom ORF einfach als Vertreterin bestimmt.
In Deutschland ist es übrigens der NDR, der in unserem Fall die vertretende oder zuständige Rundfunkanstalt ist seit, ich glaube, auch schon längerer Zeit.
Genau, aber es ist halt auch gewechselt. Also der BR war auch mal zuständig, ganz früher mal der MDR. Genau. Also das wird so ein bisschen rumgereicht. Jetzt ist es schon länger der NDR. Mal schauen, wie lange noch. Wer weiß es.
Aber die können ja nicht irgendein Lied nehmen. Auch denn für dieses Lied gibt es ja auch nochmal Regularien. Was muss die Rundfunkanstalt denn da beachten? Oder bei allen, sei es jetzt ob Vorentscheid oder intern, müssen ja ein paar Regeln beachtet werden.
Genau, also am wichtigsten ist eigentlich, dass die Songs, die da im Vorentscheid antreten, nicht älter sind als September des Vorjahres. Also wenn wir jetzt den ESC 2018 im Mai abhalten, dann dürfen die alle Songs, die teilnehmen, nicht vor September 2017 veröffentlicht worden sein. Das hat den einfachen Grund, dass man keinen Hit schicken soll. Also wenn jetzt irgendwie wir letztes Jahr schon einen Sommerhit hatten oder so, dann wäre es ja ein leichtes zu sagen, wir nehmen jetzt den Song, der ist sowieso schon ein Riesenhit. Das wird jetzt der Kracher beim ESC, da können wir ja nur mitgewinnen. Sondern man soll halt einfach was Neues einreichen, was jetzt noch nicht super alt ist, was noch nicht vielleicht diesen riesen Wirbel hatte, damit man da einfach auf demselben Stand ist mit den anderen Ländern. Und die zweite Regel ist, dass der Song nicht länger als 3 Minuten sein darf. Das hat einfach auch praktische Gründe, für die Struktur der Sendung, weil wenn jetzt da alle mit 10 Minuten Rocksongs mit Gitarrensoli und was weiß ich was ankommen würden, dann würde das diese Sendung auch sehr in die Länge ziehen.
Außerdem ist es auch so, dass keine politischen Botschaften in den Songs enthalten sein dürften. Es gibt da diverse Workarounds, sag ich mal, oder diverse Künstler, die sich da auf die kreativsten Arten und Weisen an dieser Regel so, krumm biegen. Aber per se darf es keine politische oder keine direkte politische Botschaft im Lied geben. Wir haben uns wieder auf die Suche für euch begeben und ein Beitrag gefunden, diesmal aus Deutschland, nicht aus der Schweiz. Und zwar handelt es sich um eine interne Auswahl von 1994 mit der grandiosen Band Mecado. Und wie heißt noch die eine Moderatorin, die da gesungen hat?
Oh je.
Jetzt komme ich nicht drauf. Wir reichen das gleich mal nach. Aber hört erstmal Mecado mit Wir geben eine Party. Es ist ein großartiger Kracher, wenn ihr mal so im Büro oder so, wenn ihr gerade irgendwo sitzt und nicht so gute Laune habt, dann gebt euch einfach Mecado Wir geben eine Party. Viel Spaß dabei. Es ist herrlich, oder? Es ist doch wirklich herrlich. Übrigens heißt die Schauspielerin, die dort mitgesungen hat, Dorcas Kiefer. Googelt es einfach mal. Wiedererkennen. Und wenn ihr sowieso schon im Internet seid, gebt euch mal das Video bei YouTube. Das ist auch immer ein Abstecher wert. Es ist,
das ist herrlich.
Es ist wirklich herrlich. Ja, aber wenn es denn zum ESC geht, der ist ja immer irgendwie Mitte Mai so ungefähr, dann gibt es natürlich da auch wieder eine ganze Menge Sachen, die man so gar nicht mitbekommt neben der großen Show. Das fängt ja schon damit, dass entschieden werden muss, wo das stattfindet. Das ist aber noch relativ einfach, oder?
Ja, das ist ziemlich einfach, weil das wird ganz einfach an den Sieger des Vorjahres abgegeben. Und zwar jetzt zum Beispiel letztes Jahr hat den ESC Portugal gewonnen mit Salvador Sobral. Und das bedeutet, dass es dieses Jahr, 2018, in Portugal stattfindet. Und Portugal hat sich für die schöne Stadt Lissabon entschieden als Ausrichtungsort. Das heißt, alle Fans, alle Leute, die das sich live anschauen wollen, fahren dieses Jahr nach Lissabon und können dort die Show verfolgen. Genau.
Übrigens ein kleiner Fun-Fact am Rande. Das wird tatsächlich meistens schon irgendwie gen Ende des Jahres entschieden. Also ich glaube, irgendwann ist die Entscheidung gefallen. November, Oktober, so würde ich jetzt mal grob schätzen. So irgendwie in dem Zeitraum wird dann entschieden, wo das stattfindet. Vielleicht auch schon so Richtung Dezember. Und dann gibt es meistens schon im Dezember die ersten Tickets. Und dann wird das so fortgeführt. Jetzt immer wieder so kleine Rutschen an Tickets. Und die ersten reservieren sich tatsächlich schon dann Plätze oder Hotelzimmer in der potenziellen Stadt direkt im Mai oder Juni. Oder es gibt sogar schon erste Leute, die jetzt gerade schon für nächstes Jahr Hotelzimmer reservieren. Alle darauf sind, beim ESC zu sein und da halt vor Ort zu sein, dass die jetzt schon reservieren. Aber das ist so ein kleiner Fakt quasi aus der Fanszene.
Genau, und die reservieren dann auch ohne ja hundertprozentig zu wissen, wer gewinnt. Also die spekulieren jetzt praktisch drauf, dass dieses und jenes Land gewinnt und reservieren sich dann schon mal ein Zimmer, weil natürlich dann dadurch, dass es so eine Riesenshow ist, fahren da so viele Leute hin, dass dann die Zimmer auch direkt knapp und natürlich teuer werden. Deswegen, also da gibt es manche Leute, die sind da ein bisschen freaky drauf.
Oh ja. Ja, aber wie ist das denn, wenn die Länder da vor Ort sind, was müssen die denn dann machen? Können die direkt irgendwie dran teilnehmen oder wie? Da kommen wir nochmal so ein bisschen auf die Semis, oder?
Genau, also jedes Land schickt dann seine Delegation in das ausrichtende Land, also zur Show. In so einer Delegation sind auch mal relativ viele Leute, da ist ein Pressesprecher mit drin, jemand von der Rundfunkanstalt, der das alles überwacht, die ganzen Make-up- und Kostümleute, Background-Sänger, Band, was auch immer man da braucht. Die ziehen dann alle los und reisen nach Portugal in diesem Jahr. Und dann müssen sich die meisten Länder erstmal in zwei Semifinals qualifizieren. Und zwar daher, weil eben so viele Länder teilnehmen, dass man die nicht alle in eine Show reinpacken könnte. Das heißt, es gibt zwei Halbfinals sozusagen, in denen jeweils, dieses Jahr ist es so, im ersten Semifinale treten 19 Länder an und im zweiten Semifinale 18 Länder. Das heißt, da gibt es schon mal zwei erste Shows, in denen die antreten und weiterkommen dann jeweils 10 von diesen 19 oder 18. Das heißt, 17 Länder scheiden schon aus, bevor wir überhaupt ins Finale gehen. Das ist in Deutschland relativ unbekannt, weil Deutschland nämlich eine Sonderregelung betrifft und Deutschland an diesen Semifinals nicht teilnehmen muss. Weil Deutschland gehört nämlich zu den Ländern, die Big Five genannt werden. Das sind Frankreich, Spanien, Deutschland, UK und Italien. Und die stellen einfach die größten Geldgeber für diese Show dar. Und deswegen haben sie ein direktes Finalticket, um das praktisch zu würdigen und ja, vielleicht auch sicherzustellen, dass man diese finanzielle Unterstützung im nächsten Jahr wiederbekommt, weil man die nicht gleich verschrecken möchte. So. Deswegen ja, kriegt man in Deutschland nicht so viel von den Semifinals mit, weil wir eben nicht selbst dran teilnehmen.
Das hat aber auch was damit zu tun, dass diese 5 Länder eben die Länder sind mit den meisten Einwohnern. Das heißt, wenn die wegfallen würden im Finale, würde das natürlich auch Einschnitte in der Zuschauerzahl bedeuten. Deshalb will man auch sicherstellen, dass diese einwohnerstarken Länder, sage ich jetzt mal, nach wie vor immer gesetzt sind.
Genau. Und dann ist noch gesetzt, der Sieger vom Vorjahr, das ausrichtende Land sozusagen, weil man da einfach sagt, ja, wenn die jetzt den Contest im eigenen Land haben, dann wollen wir halt auch sicherstellen, dass das Land dann auch wirklich teilnimmt, damit die Leute im Land auch diese Euphorie mittragen können und ja, damit es einfach gerecht ist. Ist vielleicht auch so eine kleine Belohnung zum Sieg. Das heißt, Portugal ist dieses Jahr auch qualifiziert. Und damit kommen wir dann auf jeweils 10 Länder aus den Semifinals, also 20, die ins Finale kommen, plus die Big Five sind 25, plus der Sieger, also 26 Länder im Finale.
Ganz genau. Und wenn die dann quasi vor Ort sind und in den Semis oder halt auch im Finale dann antreten, dann gelten auch nochmal ganz bestimmte Vorgaben für die einzelnen Lieder. Vielleicht habt ihr euch zum Beispiel schon mal gefragt, warum die Rockbands dann immer so ganz affig auf ihren Instrumenten rumhauen müssen. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Musik immer vom Band kommen muss. Also es darf de facto keine Live-Musik da produziert werden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn 26 Acts hintereinander auftreten, die da keinen großartigen Sounds oder was auch immer abstimmen dürfen. Aber es gibt noch andere Vorgaben für die Lieder live.
Genau, also die Vocals, alles, was gesungen wird, muss live sein. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen unwitzig, weil dann wäre es ja nur noch eine Playback-Show. Das hat, glaube ich, nicht mehr den gleichen Unterhaltungswert. Und die Musik kommt, wie Lisa gesagt hat, vom Band. Das war früher noch anders. Also erst seit 1999 ist diese Regelung so. Davor gab es tatsächlich ein Orchester im Orchestergraben, was diese Songs musikalisch untermalt hat. Das konnte man damals noch machen, weil halt ein Orchester spielt alle Songs, da sind die irgendwie eingegroovt, das kriegen die hin. Aber jetzt mit den verschiedenen Anforderungen ist das einfach so nicht mehr möglich. Dann gab es auch vor 1998 die Regelung, dass man in der Nationalsprache singen muss. Das wurde abgeschafft. Also es ist jetzt heute egal, in welcher Sprache man singt. Man kann auch tatsächlich aus Österreich kommen und auf Französisch singen, so wie die Österreicher das vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, gemacht haben. Also ja. Es ist völlig wurscht. Das ist den Ländern freigelassen. Aber es gibt dann noch die Regel, dass nur höchstens 6 Leute auf die Bühne dürfen. Also man kann da jetzt nicht mit dem Gospelchor anrücken. Das geht nicht. Und keine Tiere. Also man darf keine Hunde, Katzen, Löwenbabys mit auf die Bühne nehmen, weil das verzerrend wäre. Und da fällt mir ein, keine Kinder. Das darf man auch nicht, weil das einfach, Tiere und Kinder spielt zu sehr mit dem Niedlichkeitsfaktor und ist daher verboten, damit man sich da keine falschen Vorteile verschafft.
Sprich, alle, die performen, müssen über 16 Jahre alt sein.
Genau.
Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, wer kommt denn auch auf die Idee, Tiere da mit drauf zu nehmen? Aber es gab vor ein paar Jahren einen Fall aus Polen, die wollten unbedingt einen Wolf mit auf die Bühne haben. Man muss übrigens auch Kleidung tragen. Also der gute Mann, der hatte da sehr genaue Vorstellungen und wollte, glaube ich, nackt mit einem Wolf auftreten, wenn ich mich richtig erinnere.
Stimmt, und, nackt darf beides, man auch nicht.
Genau, nackt darf man nämlich auch nicht. Ja, man muss also was anhaben und darf auch keine Tiere drauf haben, egal wie sehr man sich das wünscht.
Ja, genau. Das war der Weißrusse 2016, möchte ich nicht
sagen. Stimmt. Ja, genau, nicht der Pole, sondern der Weißrusse.
Nackt und mit Wölfen.
Das war schon wieder herrlich. Ja, und dann treten die ja alle gegeneinander an. Und wie ist das nochmal mit dem Telefonvoting? Weil es wird dann die ganze Zeit eingeblendet, hier ruft mal an, ruft mal an, ruft mal an. Aber wie zählt das denn eigentlich?
Genau, also am Ende wird gevotet. Und dieses Voting, was dann am Ende den Sieger bestimmt, setzt sich zusammen aus 50% Publikumsvoting, also Telefonvoting, da kann jeder anrufen für sein Lieblingsland, und 50% Juryvoting. Das heißt, in jedem Land gibt es eine Jury aus Vertretern der Musik- und Medienbranche, würde ich jetzt mal behaupten, die sich zusammensetzen, sich das gemeinsam anschauen und dann eine professionelle Bewertung der Songs abgeben, und daraus setzen sich dann 50% dieses endgültigen Votings zusammen. Als Fan gibt es praktisch nur eine Regel, und zwar, dass man nicht für sein eigenes Land abstimmen darf. Sprich, ich darf jetzt nicht für Deutschland anrufen, um mir selbst da die Punkte zuzuschustern.
Übrigens sind die Big Five auch in den Semis stimmberechtigt. Das heißt, wir werden in einem der beiden Semis wieder stimmberechtigt sein und dürfen dort anrufen, in dem anderen nicht. Das wird meistens kurz vorher bekannt gegeben. Und es ist auch so, dass jetzt am 30.04. die Jurys verkündet werden, also wer in welchen Jury sitzt. Man kann das in Deutschland aber immer so ein bisschen davon ableiten, wer auf der Reeperbahn bei dieser Live-Übertragung auftritt. Ja. Wenn man sich da das Line-Up anguckt, dann weiß man auch so ungefähr, wer dann in der Jury sitzen könnte. Das ist jetzt auch so ein kleiner Pro-Tipp am Rande. Aber welche Wertigkeiten werden denn eigentlich vergeben? Also wie wird dann nachher die ganzen Punkte zusammengemauschelt? Was gibt es da eigentlich so?
Also es gibt dann am Ende, vergibt jedes Land die Punkte von 1 bis 10 plus 10, nein, von 1 bis 8 plus die 10 und die 12 Punkte, so rum.
Ganz genau.
Also praktisch die besten 10 Beiträge bekommen Punkte von den Ländern, beziehungsweise die besten, die das Land für die besten hält, muss man ja sagen. Mhm. Das auf Platz 10 bekommt dann einen Punkt, das auf Platz 3 bekommt 8 Punkte, das zweite bekommt 10 und das erste 12. Und zwar gibt es die 9 und die 11 Punkte nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man die Bestbewerteten einfach noch ein Stück höher pushen möchte, damit sich das etwas mehr lohnt, sozusagen auf Platz 1 oder auf Platz 2 zu sein.
Das hat nämlich mal dazu geführt, dass ein Jahr 3 Lieder gewonnen haben. Ich glaube sogar 59, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach weil die Wertungen nicht so weit auseinander waren und damit es sich so ein bisschen mehr entzerrt und ein bisschen mehr Gewichtung überall reinfließt, gibt es halt die 9 und 11 nicht.
Genau. Und dann ist es eigentlich ganz einfach, denn wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt die Show. Ist relativ selbsterklärend. Genau, aber was halt wichtig ist, ist, dass man nicht außer Acht lassen darf, dass man sowohl das Publikum als auch die Jurys begeistern muss. Die Jurys sind vielleicht zum Teil ein bisschen anspruchsvoller, was das Musikalische angeht. Und das Publikum ist vielleicht ein bisschen leichter zu überzeugen mit irren Show-Effekten oder wahnsinnigen Kostümen oder was weiß ich. Und die Mischung macht es am Ende, weil beide natürlich 50% stimmberechtigt sind.
Ein Künstler, der das im letzten Jahr ganz hervorragend geschafft hat und das auf eine sehr leise und ich möchte sagen ESC-untypische Art und Weise, ist, wie gerade schon gesagt, der Salvador Sobral, der letztes Jahr für Portugal gewonnen hat. Und den wollen wir euch jetzt auch nochmal vorstellen mit seinem Siegersong Amar Pelos Tuis. Ah ja, der gute Salvador Sobral, der hat uns letztes Jahr mitgenommen auf eine unglaublich schöne Reise. Das war unglaublich rührend. Der war so unglaublich, also der war so total anders als alles, was man mit dem ESC so verbindet. Und dann hat er das Siegerlied, also die Sing- und da hat er das mit seiner Schwester zusammen gesungen, die das Stück komponiert hat. Und das war ein ganz, ganz toller ESC-Moment, finde ich, oder?
Mhm. Das lohnt sich auch wirklich, das nochmal irgendwie auf YouTube anzuschauen und da die Visuals noch zu sehen, weil das war auch sehr, sehr schön inszeniert, irgendwie sehr reduziert. Und es ist auch irgendwie einfach eine Freude, ihm zuzuschauen, weil er sich so total in diesem Stück verliert und man sieht es so richtig, wie er sich reinsteigert und irgendwie da total drin aufgeht. Das ist echt irgendwie schön anzuschauen.
Auf jeden Fall. Damit kommen wir auch schon so ein bisschen zu der Überleitung zu unserer nächsten Folge. Wir sind nämlich tatsächlich am Ende angelangt, aber es bleibt eine ganz große Frage offen, und zwar, warum wir den ESC so sehr lieben. Und dieser Frage möchten wir eine ganze Folge widmen, und zwar im nächsten Podcast. Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne bei Facebook oder auch bei Instagram folgen. Ihr findet uns da unter Escalation_. Könnt euch natürlich auch gerne noch die erste Folge anhören. Da haben wir nämlich erklärt, wie es zu diesem Namen kommt, wer wir eigentlich so sind und was dieser Podcast dann eigentlich so beinhalten soll. Aber ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf Folge 3.
Ja, das wird ganz wichtig, weil jetzt haben wir die Rahmenbedingungen erklärt, aber die große Frage ist natürlich, was soll der Quatsch eigentlich? Ja? Warum sollte man sich das überhaupt angucken? Das klingt alles total verrückt. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe dafür. Und die wollen wir euch in Folge 3 erklären. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf.
Zum Schluss gibt es oder wollen wir so einen Song jedes Mal einbinden, der so ein bisschen der Random ESC-Song der Folge ist. Und dieses Mal ist es ein Beitrag von 1969, der Siegerin aus Spanien, Salome. Und Sophia kann das mal wieder viel besser aussprechen als ich. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Der Song heißt nämlich wie?
Vivo Contando.
Viel Spaß damit und bis dahin.